Willkommen zu einer neuen Folge. Heute frage ich Oberleutnant Lara Weiland mal wieder nach. Und zwar das Thema wird sein Wagner Söldner im Ukraine-Krieg. Der Experte heute ist kein Unbekannter, und zwar Herr Oberst Andreas Schreiber. Ich durfte Sie bereits zweimal interviewen, heute wird es ein drittes Mal. Ich freue mich.
Hallo Frau Oberleutnant Weiland.
Sie lernen an der Führungsakademie der Bundeswehr und arbeiten auch für das German Institute for Defense and Strategic Studies, auch GITS abgekürzt, das ist umgangssprachlich die Denkfabrik der Bundeswehr. Bevor ich jetzt aber mit Ihnen über Wagner-Söldner rede, möchte ich Sie fragen, wie es allgemein um die russische Truppe bestellt ist. Denn man hört in den Medien immer öfter, dass die Versorgung nicht angemessen klappt, keine Ausrüstung, kein Wasser, keine Nahrung und auch der Kontakt zu den Vorgesetzten ist schwierig. Was ist da dran?
Ich glaube, dass die Versorgung der russischen Truppe mittlerweile deutlich besser geworden ist, als sie es noch Mitte letzten Jahres gewesen ist. Auch die Probleme, die die russische Truppe nach Beginn der Teilmobilisierung hatte, dürften mittlerweile großflächig im Griff sein. Wir haben eine Hälfte der Truppe, denen es so widerfahren ist, wie Sie angesprochen haben, nämlich die, die unmittelbar eingezogen und an die Front geworfen worden sind. Dann haben wir aber auch mindestens die Hälfte dieser eingezogenen Truppe, die in Ausbildungseinrichtungen sich befindet, dort auf den Kampf vorbereitet wird, möglicherweise auch wieder mit Material ausgestattet wird. Denen dürfte es dort deutlich besser gehen als den ursprünglich im Gelände abgekippten Soldaten, die also dort quasi auf sich allein gestellt gewesen sind und die dann auch orientierungslos gewesen sind. Diese Fälle mag es vereinzelt nach wie vor geben, aber sie haben deutlich abgenommen im Vergleich zum letzten Jahr.
Im letzten Nachgefragt-Interview sprachen wir schon über unterschiedliche Führungsansätze und Sie haben subsumiert, dass wir bei der russischen Armee eine Befehlstaktik haben. Was sagt denn dieses Führungsbild bzw. dieser Führungsansatz über das Menschenbild dort aus?
Führungsansatz und Menschenbild gehen, glaube ich, Hand in Hand. Zunächst mal glaube ich, dass die Befehlstaktik in der russischen Armee auch weiterhin den Ton angeben wird. Das heißt, hier wird es keine Veränderungen geben. Nicht nur, weil das mit dem Menschenbild zusammenhängt, sondern auch mit der Art und Weise, wie ausgebildet und wie vor Ort geführt wird. Das heißt, die Soldaten bekommen in der Regel keinen Auftrag wie bei uns, sondern führen einen Befehl aus und am Ende des Befehls wartet ein neuer.
Nach der Mobilmachung wurden ja auch vermehrt Rekruten an die Front geschickt und wir waren ja auch mal Rekruten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir einfach, ja, wie Sie sagten, an die Front ausgekippt werden und dann da kämpfen sollen, wie ist das eigentlich machbar? Also welcher strategische Gedanke steckt dahinter, dass das irgendwie sinnvoll sei?
Ja, einen hohen Gefechtswert dürfen wir von solchen Truppen mit Sicherheit nicht erwarten. Das war aber auch bei dieser Truppe, die dann sofort an die Front geschickt worden ist, auch im Grunde genommen nie beabsichtigt. Da ging es einfach darum, Zeit zu gewinnen und dafür Menschenleben einzusetzen. Die zweite Truppe, und das ist das, wofür die Zeit benutzt wurde, wurde ausgebildet und dürfte demnächst, das heißt sehr zeitnah, auch zur Verfügung stehen.
Auch Reservisten werden eingesetzt an der Front. Wir denken da an die Silvesternacht in Makijivka. Auch sie schienen ahnungslos zu sein. Was war da los?
Ja, da ist offensichtlich russische Truppe in die Reichweite von ukrainischer Artillerie geführt worden. Möglicherweise aus Sorglosigkeit, möglicherweise aber auch aus Unwissen der entsprechenden Kommandeure. Diese wurden dann aufgeklärt, sei es durch Auffassung der elektronischen Signatur, also Handys, oder möglicherweise auch durch Spotter, also Beobachter von ukrainischen Partisanen. Der Schlag wurde ausgelöst und er wurde verstärkt im Grunde genommen dadurch, dass dort in der Nähe noch Artilleriemunition gelagert worden ist, die also die Sprengwirkung des eigentlichen Artillerieschlags der Ukrainer noch verstärkt hat. Und das hat dann eben zu diesem verheerenden Ergebnis geführt. Es gibt übrigens noch mehrere Beispiele, dass das in ähnlicher Form an anderer Stelle der Front auch passiert ist. Allerdings ist das deutlich weniger durch die Presse gegangen. Die Opfer waren weniger, aber immer noch sehr, sehr viele.
Was wissen Sie denn über die grundsätzliche Versorgung und die Logistik der russischen Truppen?
Die Logistik und Versorgung der russischen Truppen ist schon immer ein Schwachpunkt gewesen. Allerdings haben die Russen mittlerweile gelernt und viele ihrer ursprünglichen logistischen Probleme, die sie bei Kriegsbeginn hatten, die unter anderem auch darauf zurückzuführen gewesen sind, dass man nicht mit dem versteiften Widerstand der Ukrainer gerechnet hat, mittlerweile so weit in den Griff bekommen, dass die Versorgung halbwegs sichergestellt ist. Das betrifft insbesondere die Versorgung mit Artilleriemunition, aber eben auch mit ganz normaler Verpflegung oder aber auch mit Instandsetzungspaketen für ausgefallene Fahrzeuge.
Kommen wir nun zu den Wagner-Söldnern. Was genau müssen wir uns denn darunter vorstellen?
Also zunächst einmal ist die Wagner-Truppe eine sogenannte Private Military Company, also eine private Militärfirma. Für Russland ist das etwas Besonderes, weil private Militärunternehmen in Russland gesetzlich eigentlich nicht erlaubt sind. Gleichwohl gibt es diese Firma seit 2014. Sie wurde gegründet durch einen Soldaten und einen Finanzier. Der Soldat ist ein ehemaliger russischer Oberstleutnant des Militärgeheimdienstes, Dmitri Utkin. Dieser besticht dadurch, dass er ein gnadenloser Nazi ist, auch mit Nazi-Symbolen auf die Haut tätowiert, aber er ist ein militärischer Profi und der Finanzier ist allgemein bekannt heute, das ist Prigozhin. Und Prigozhin, der auch gerne als Putins Koch bezeichnet wird, ist der Finanzier. Er ist kein Koch, er war auch nie einer, er ist ein Oligarch, das heißt, er ist ein Finanzier, der aus undurchsichtigen Finanzsystemen seine Gelder bezieht, vermutlich zu großen Teilen auch aus dem russischen Staatshaushalt und damit eben diese zunehmend große Privatarmee dann auch finanziert.
Es ist ja nicht das einzige sogenannte private Sicherheitsunternehmen, was Russland besitzt, aber wieso ist es dennoch jetzt das bekannteste?
Die Wagner-Gruppe ist deshalb das bekannteste, private Militärunternehmen in Russland, weil es das größte ist. Und weil natürlich Leute wie Prigozhin, der eine Menge Geld im Hintergrund hat, da ganz massiv die Werbetrommel für rührt. Das heißt, sowohl im Westen wie auch in Russland selbst wird dieses Unternehmen zunehmend bekannt. Es ist vorher schon berüchtigt gewesen durch Einsätze in aller Welt, in Syrien vor allen Dingen, aber auch in Afrika. Nichtsdestoweniger hat es seine jetzige Berühmtheit dadurch erlangt, dass es eben in der Ukraine Massenangriffe durchführt.
Sie sprachen von einer Größe, was diese Gruppe bekannt macht. Können Sie uns da eine Zahl nennen?
Ja, die Zahlen schwanken relativ stark. Man kann wohl sagen, dass die Gruppe 2014, als sie gegründet wurde, mehrere hundert Mann. In der Regel sind das gewesene Spezialkräfte, Soldaten, also echte Profis, umfasst hat. Wurde dann auf mehrere Tausend aufgestockt, ist dann eben auch weltweit im Einsatz gewesen. In der Regel, so wie in westlichen Private Military Companies, auch eben rekrutiert aus ehemaligen Profis. Zwischenzeitlich hat sie erhebliche Verluste erlitten in der Ukraine im letzten Sommer, möglicherweise reduziert worden bis auf 1.500 Mann und wurde dann durch diverse Maßnahmen wieder aufgestockt. Das erste war eine Freiwilligenkampagne. Und das Zweite dann, und das ist das, wofür sie jetzt die Berühmtheit erlangt hat, das ist die Rekrutierung von russischen Sträflingen aus Gefängnissen. Das heißt, wir sehen im Grunde einen Weg von den Spezialisten der Anfangsphase hin zu im Grunde genommen unausgebildeten Schwerkriminellen.
Kommen wir nochmal zu der Entstehungsgeschichte. Wo kommt denn der Name genau her? Weil so wirklich russisch klingt es nicht.
Ja, einer der Gründer, Utkin, ist ein glühender Verehrer Hitlers und hat die Gruppe nach Hitlers Lieblingskomponisten Richard Wagner benannt. Im russischen Sprachgebrauch, auch in der Militärblogger-Community, wird deshalb diese Gruppe auch gerne als die Musiker oder das Orchester bezeichnet. Wir sehen das hier auf dem Brustpanzer des hier abgebildeten Soldaten, den Notenschlüssel. Das klingt nach außen natürlich durchaus sympathisch, wenn da von Musikern und Wagner die Rede ist. Tatsächlich ist es aber eine Private Military Company, die sich eben aus Schwerstkriminellen rekrutiert.
Wenn ich mir das Bild so anschaue, so ein wirklicher Unterschied zu normalem Militär sehe ich nicht. Wie sind die denn bewaffnet, die Wagner-Gruppe?
Ja, die Wagner-Gruppe ist mit Masse so bewaffnet wie die russischen Streitkräfte auch. Teilweise sind zusätzliche Waffen angeschafft worden. Hier insbesondere Waffen für Spezialkräfte, aus denen sie sich ursprünglich auch mal rekrutiert haben. Also unter anderem Scharfschützengewehre, aber eben auch andere Dinge. Und natürlich jede Menge privat beschaffte militärische Ausrüstung. Das heißt, die Uniformen ähneln nur in Teilen denen der russischen Streitkräfte. Sie sind halt olivgrün. Sie haben Körperpanzerung in der Regel, was viele der russischen regulären Streitkräfte nicht haben. Sie sind vergleichsweise gut ausgestattet, wenn man sie mal mit der russischen Linieninfanterie vergleicht.
Und was sind genau die Motive der Rekrutierung? Also Sie sprachen es eben schon kurz an, Strafgefangene bekommen eventuell Amnestie oder es wird so propagiert, dass sie Amnestie zugesprochen bekommen und wahrscheinlich werden sie relativ gut bezahlt. Reicht das dann aus, dass man da beitreten möchte, sage ich mal?
Ich glaube, es macht die Kombination aus den eben von Ihnen genannten Motivatoren, nämlich das Finanzielle auf der einen Seite. Ich glaube, das ist sogar fast noch nachrangig. Ich glaube, das Entscheidende ist hier die Amnestierung von Schwerkriminellen mit langen Haftstrafen vor sich. Und es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wir haben in den letzten Wochen mitbekommen, dass Prigozhin immer wieder versucht, herbeizuführen, dass ausgeschiedene Wagner-Soldaten einen Veteranenstatus bekommen. Das ist in Russland etwas ganz Besonderes. Das hat mit vielen Privilegien geht das einher. Zum Beispiel mit erleichterter Kreditvergabe, mit besseren Zinsen, mit Wohnungszuweisungen und dergleichen mehr. Das heißt, diese Leute kommen aus einem schwer stigmatisierten Bereich. Kriminelle oder Gefängnisinsassen sind in Russland anders als in westlichen Gesellschaften schwer stigmatisiert und kommen im Prinzip auch aus dieser Lage nie wieder raus. Und nun haben diese Leute die Chance, erstens aus dem Gefängnis zu kommen, zweitens amnestiert zu werden und vielleicht sogar noch, wenn Prigozhin Erfolg haben sollte, hinterher als Held Russlands und privilegierter Veteran aus dieser ganzen Sache wieder herauszukommen. Und das ist natürlich eine Wendung um 180 Grad, die ein erhebliches Motivationsmoment auch mit sich bringt.
Sie haben ja gesagt, Motiv Geld, aber wie finanziert sich denn die Wagner-Gruppe?
Ja, die genauen Finanzströme der Wagner-Gruppe sind unklar. Klar ist, dass Prigozhin, der bekommt sein Geld aus den dunklen Strukturen des russischen Staatshaushalts. Er wird hundertprozentig in irgendeiner Weise über eine Schattenfinanzierung sichergestellt und bringt dieses Geld dann eben in den Aufbau dieser Gruppe mit ein. Denn die Kosten sind natürlich ganz erheblich.
Die Wagner-Söldner sind aber nicht mehr so schlagkräftig. In den Medien kursieren ja Bilder von Massengräbern teilweise. Haben Sie da eine Zahl oder Kenntnis darüber, wie viele Wagner-Söldner es letztlich noch sind?
Ja, genaue Zahlen sind da immer schwierig zu nennen. Ich hatte ja schon gesagt, dass die ursprünglichen Spezialkräfte, also die Wagner-Mitglieder mit hohem Gefechtswert, bereits in den Anfangstagen des Krieges stark dezimiert worden sind, vielleicht auf 1500. Dann wurde rekrutiert auf bis zu 50.000. Und es wird gesagt, dass von diesen möglicherweise sogar wieder bis zu drei Viertel mittlerweile gefallen sein sollen. Wenn man die Friedhöfe sieht, die mittlerweile in Hektar gemessen werden, neue Friedhöfe, die innerhalb von wenigen Wochen in Hektar gemessen werden können, dann sind diese Verlustzahlen durchaus plausibel.
Gehen wir noch mal ein bisschen die Gefechtskunde. Wie sieht das denn praktisch aus, wenn Wagner-Söldner an der Front eingesetzt werden?
Ja, was wir bisher beobachtet haben über den Einsatz der Wagner-Söldner ist, dass diese Kräfte in kleinen Gruppen ins Gefecht geschickt werden. Kleine Gruppen heißt 10 bis 15 Leute, in der Regel geführt durch einen Erfahrenen. Diese werden ohne Rücksicht auf Verluste nach vorne geschickt. Ziel ist es, das ukrainische Feuer der Verteidiger herauszulocken, um dann durch Beobachter das Artilleriefeuer, das russische Artilleriefeuer ganz gezielt auf die ukrainischen Stellungen zu leiten. Dass von den Wagner-Kräften dann hinterher kaum einer überlebt, ist in dieser Vorgehensweise eingepreist.
Sind die russischen Soldaten denn den Wagner-Söldnern in irgendeiner Form unterstellt? Wer gibt da den Ton an? Gibt es da eine Form der Zusammenarbeit?
Ja, Sie haben es schon richtig angesprochen. Wir würden das als auf Zusammenarbeit angewiesen wahrscheinlich umschreiben. Das heißt, die Wagner-Kräfte werden auf Weisung der russischen Militärführung, der Landkriegsführung eingesetzt. Wie sie das dann machen, wie sie dann zum Erfolg kommen, das ist dann letzten Endes ihre Sache. Sie bekommen teilweise zusätzliche Waffen, zum Beispiel auch schwere Waffen. Hier ist von Schützenpanzern und Kampfpanzern in Teilen die Rede. Aber vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig für die Wagnerianer, für jeden Infanteristen ist das sehr wichtig, es wird Artillerie ihnen entweder zugewiesen oder sie bekommen sie auch zur Selbstbedienung. Das heißt, dass sie selber an diesen Waffen tatsächlich dann noch arbeiten. Es gibt dann noch aus dem letzten Jahr das ein oder andere Bild, wo auch Fliegerkräfte mit Wagner-Söldnern besetzt worden sind, also Kampfflugzeuge. Ich glaube allerdings, dass das nicht die Regel ist, sondern dass es sich hier in erster Linie um die Bodenkräfte handelt, wie auch dargestellt eben mit eigener Artillerie, die sie dann auch bedienen können oder die sie zumindest anfordern können.
Können Sie uns einen Ausblick geben, wie man die Wagner-Söldner stoppen kann? Ich sage jetzt mal so zynisch, es wird so lange weitergemacht, bis die Gefängnisse leer sind.
Ja, tatsächlich ist, glaube ich, das Rekrutierungsproblem eines der größten, was die Wagnerianer zurzeit haben. Denn sie werden kaum noch ausscheidende Zeit- und Berufssoldaten haben, also Spezialisten, um die Wagner-Kräfte wieder auf den alten Professionalisierungsgrad zu bringen. Denn diese werden ja in der Truppe benötigt. Das heißt, da gibt es ja eh schon zu wenig. Und auf der anderen Seite sind natürlich mittlerweile viele von denen, die sich eben aufgrund langer Haftstrafen und sonstiger Perspektivlosigkeit der Wagner-Gruppe angeschlossen haben, mittlerweile Teil dieser Gruppe oder auch eben auch schon gefallen. Und dann gibt es nicht mehr so sehr viele weitere Möglichkeiten, noch Leute entweder über Geld oder über Privilegien dazu zu bringen, dieser Gruppe beizutreten. Die letzte Chance aus meiner Sicht, dann nochmal eine größere Rekrutierungswelle auszulösen, ist nach meiner Bewertung, dass eben zum Beispiel dieser Veteranenstatus, den ich schon angesprochen hatte, dass der gewährt wird, weil das eben nochmal einen echten Unterschied macht zu dem bisherigen Verhältnis.
Herr Oberst, das war meine letzte Frage. Vielen Dank wieder für diese sehr spannenden Ausführungen.
Sehr gern.
Ich bin jetzt erstmal voll von Informationen versorgt, aber wenn ihr trotzdem noch mehr über den Ukraine-Krieg wissen wollt, dann schaut doch bitte einmal auf bundeswehr.de vorbei sowie auf allen sozialen Kanälen der Bundeswehr. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.